Und dann wird sie mal eingespielt.
Gingen Petrus und Johannes kurz vor der Gebetszeit um 3 Uhr zum Tempel. Als sie sich dem Tempel näherten, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Jeden Tag legte man ihn neben den Eingang, den man die schöne Pforte nannte, damit er dort betteln konnte, wenn die Leute in den Tempel kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte:
Sieh uns an!
Der gelähmte Mann schaute sie erwartungsvoll an, weil er mit einer Spende rechnete. Aber Petrus sagte:
Es tut mir leid, dass ich weder Silber noch Gold für dich habe. Aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und gehe.
Da nahm Petrus den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Und als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und gestärkt. Er sprang auf, stand auf seinen Füßen und begann umherzugehen. Dann kam er gehend, hüpfend und gottlobend mit ihnen in den Tempel. Alle Leute sahen ihn gehen und hörten ihn Gott loben. Als sie erkannten, dass es der gelähmte Bettler war, den sie so oft an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie fassungslos. Alle liefen hinaus zur Säulenhalle Salomos, wo er dicht bei Petrus und Johannes blieb. Alle staunten ehrfürchtig über das Wunderbare, das dort geschehen war. Petrus erkannte die Gelegenheit und sprach die Menge an.
Ihr Leute aus Israel, was ist daran so erstaunlich? Und warum starrt ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft und Frömmigkeit diesen Mann von seinem Leiden geheilt? Denn es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott aller unserer Vorfahren, der seinen Knecht Jesus durch diese Tat verherrlicht hat. Es ist derselbe Jesus, den ihr ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl Pilatus beschlossen hatte, ihn freizulassen. Diesen Heiligen und Gerechten habt ihr verleugnet und stattdessen die Freilassung eines Mörders verlangt. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet. Doch Gott erweckte ihn wieder zum Leben. Wir alle sind Zeugen dieser Tatsache. Und der Name Jesu hat diesen Mann eben geheilt. Und wie gelähmt er früher war, das wisst ihr. Es war der Glaube an den Namen Jesu, der diese Heilung bewirkt hat. Und das vor euren eigenen Augen. Es ist mir klar, Freunde, dass ihr Jesus aus Unwissenheit so behandelt habt. Und für eure Leiter gilt dasselbe. Aber inmitten dieser Umstände erfüllte Gott, was alle Propheten über den Messias vorausgesagt hatten, dass er all diese Dinge erleiden musste. Wendet euch nun aber von euren Sünden ab und kommt zu Gott, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Dann werden wunderbare Zeiten der Erfrischung durch die Gegenwart des Herrn kommen. Und er wird den wieder zu euch senden, der euch versprochen war. Den Messias Jesus. Denn er muss bis zur Zeit der endgültigen Wiederherstellung aller Dinge im Himmel bleiben. Wie Gott es durch die Propheten schon vor langer Zeit versprochen hat. Mose sagte, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich aus eurem eigenen Volk hervorgehen lassen. Hört auf alles, was er euch sagt. Hört genau hin. Dann sagte Mose, jeder, der nicht auf ihn hört, wird aus dem Volk Gottes ausgeschlossen und vernichtet werden. Und auch alle Propheten von Samuel an und alle, die später auftraten, haben diese Tage angekündigt. Ihr seid die Kinder jener Propheten und ihr seid in den Bund eingeschlossen, den Gott euren Vorfahren verheißen hat, denn Gott sagte zu Abraham, durch deine Nachkommen werden alle Familien der Erde gesegnet werden. Als Gott seinen Knecht einsetzte, sandte er ihn zuerst zu euch, dem Volk Israel, um euch zu segnen und um euch zurückzuholen von euren sündigen Wegen.
Während Petrus und Johannes zu der Menge sprachen, kamen die obersten Priester, der Hauptmann der Tempelwache und einige der Sadduzäer zu ihnen herüber. Sie waren sehr beunruhigt, als sie Petrus und Johannes unter Berufung auf Jesus behaupten hörten, dass es eine Auferstehung der Toten gebe. Sie verhafteten die beiden und da es schon Abend war, sperrten sie sie bis zum Morgen ein. Doch viele der Menschen, die ihre Botschaft gehört hatten, glaubten sie, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer anstieg. Am nächsten Tag versammelte sich der Rat aller Leiter, Ältesten und Lehrer des religiösen Gesetzes in Jerusalem. Hannas, der Hohepriester, war anwesend, zusammen mit Kaiphas, Johannes, Alexander und anderen Angehörigen des Hohenpriesters. Sie führten die zwei Jünger herein und fragten:
In welcher Vollmacht oder in wessen Namen habt ihr das getan?
Da sagte Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, zu ihnen:
Ihr Leiter und Ältesten unseres Volkes. Weswegen werden wir verhört? Werden wir verhört, weil wir einem gelähmten Mann Gutes getan haben? Wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Ich erkläre vor euch und dem Volk Israel unmissverständlich, dass er im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth geheilt wurde, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Durch Jesus wurde er geheilt, denn Jesus ist der, auf den sich die Schrift bezieht. Der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, ist nun zum Eckstein geworden. Erlösung gibt es in keinem anderen. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den Menschen anrufen können, um errettet zu werden.
Die Mitglieder des Rats waren erstaunt, mit welcher Kühnheit Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass es gewöhnliche Männer ohne besondere Bildung waren. Außerdem erkannten sie sie als Jünger Jesu. Doch da der Gelähmte nun geheilt vor ihnen stand, konnte der Rat nichts dagegen sagen. Also schickten sie Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal und berieten sich.
Was sollen wir mit diesen Männern nur machen?
Jedermann hier in Jerusalem weiß davon, dass sie ein Wunderzeichen gewirkt haben. Wir können das nicht bestreiten. Aber vielleicht können wir sie davon abhalten, ihre Propaganda weiter zu verbreiten. Wir werden ihnen befehlen, zu niemandem mehr im Namen Jesu zu sprechen. Zu keinem.
Also riefen sie die Apostel wieder herein und verboten ihnen, je wieder über Jesus zu sprechen oder zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten:
Ja, meint ihr denn, Gott will, dass wir euch eher als ihm gehorchen?
Wir können gar nicht aufhören, von den wunderbaren Dingen zu erzählen, die wir gesehen und gehört haben.
Der Hohe Rat drohte ihnen erneut, aber schließlich ließ man sie gehen, weil es offenbar keinen Weg gab, sie zu bestrafen, ohne einen Aufruhr auszulösen. Denn alle Leute lobten Gott für dieses Wunderzeichen, die Heilung eines Mannes, der über 40 Jahre gelähmt gewesen war. Sobald sie freigelassen wurden, suchten Petrus und Johannes die anderen und erzählten ihnen, was die führenden Priester und Ältesten gesagt hatten. Da erhoben alle Gläubigen einmütig ihre Stimme im Gebet.
O allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels und der Erde, des Meeres und all dessen, was in ihnen enthalten ist.
Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist, durch unseren Vorfahren, deinen Knecht König David gesagt: Was toben die Völker, warum vergeuden die Menschen ihre Zeit mit nichtigen Plänen? Die Könige der Erde rüsteten sich zum Krieg. Die Herrscher schlossen sich zusammen gegen den Herrn. Gegen den Herrn und gegen seinen Messias.
Das geschah in dieser Stadt, denn Herodes Antipas, der Gouverneur Pontius Pilatus und das Volk Israel, sie alle vereinten sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast.
Ja, alles, was sie machten und taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan.
Und nun höre ihre Drohung, o Herr, und gib deinen Dienern großen Mut beim Predigen.
Sende deine heilige Kraft. Und es mögen große Zeichen und Wunder durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus geschehen.
Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie predigten mutig Gottes Botschaft. Alle Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie empfanden, dass ihr Besitz nicht ihr persönliches Eigentum war und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten die Auferstehung Jesu Christi mit großer Kraft und Gottes Gunst lag spürbar auf ihnen allen. Armut gab es unter ihnen nicht, weil Leute, die Land oder Häuser besaßen, diese verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es unter den Bedürftigen verteilen konnten. Da war zum Beispiel Josef.
Hab gedacht, ich lass das mal vorlesen. Dann brauche ich es nicht lesen. Aber ihr habt's auch verstanden, was da gesagt wurde, nicht wahr? Also ihr seht, es ist eine ganz angenehme Art, einfach sich die Bibel vorlesen zu lassen und dabei noch es filmmäßig ablaufen zu sehen. Also ich mag es, ich sagte am Dienstag, meine Frau und ich, wenn wir ja nachts irgendwann nach Hause kommen und uns, wenn es dann ins Bett geht, dann lassen wir einfach so Bibelfilm laufen und du schläfst dann einfach mit biblischen Dingen ein, die also mit Bibel vorlesen und sehen ein, und man hat ja den Timer, dann schaltet sich das irgendwann aus. Aber es ist einfach schön, so den Tag ausklingen zu lassen, um zu hören, was Gott gemacht hat, was Gott getan hat. Ja, ich sehe, es ist nicht genug Licht. Okay. Ich habe letzten Sonntag darüber gesprochen, der Tag, an dem du übernatürlich befähigt wurdest. Der Tag, an dem du übernatürlich befähigt wurdest. Die Predigt ist downzuladen in unserem Internetbereich. Kommt auf unsere Seite unter www.gottistda.de oder gottistda.com oder gottistda.eu, Bindestrich oder auch zusammengeschrieben, wie du es magst. Auf jeden Fall kommst du immer auf unsere Seite, wenn du Gott ist da anklickst. Und wenn du in dem Download-Bereich gibst, dann kannst du die Dinge anhören, die auch die jeden Sonntag dann auch hier gesprochen werden, die ich spreche, oder auch die Leute, die als Gäste hier sind und sprechen. Apostelgeschichte 1,8 war mein Ausgangspunkt letzte Woche. Da steht geschrieben, dass Jesus zu seinen Jüngern sagte, dass sie in Jerusalem warten sollten, bis der Heilige Geist kommt. Der Heilige Geist war noch nicht gekommen. Denn Jesus war zu seinem Vater nach Hause gegangen und er sagte, wartet in Jerusalem, bis ihr mit der Kraft Gottes erfüllt werdet. Und das war am Tag der Pfingsten, das war 10 Tage nach der Himmelfahrt Jesu. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, Apostelgeschichte 2, sie sind dort zusammen und beten, und Pfingsten kommt der Heilige Geist auf sie. Es kommen Feuerzungen auf jeden Kopf. Die Leute fangen an, in Sprachen zu reden, die sie bisher nie gesprochen haben. Und die Bibel zeigt uns, wenn jemand erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, im Geist Gottes getauft wird, die Folge ist, er spricht dann in neuen Sprachen. Das ist das Zeichen, dass man erfüllt ist vom Heiligen Geist. Aber was sich hervorhob, was Jesus sagte, ist, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dieses Wort Kraft bedeutet Dynamis. Da kommt unser Wort Dynamit her. Dynamis heißt Fähigkeit, Kraft, Fähigkeit. Ich hatte es ja letzten Sonntag vorgelesen, will es aber nochmal gerade sagen. Kraft, Fähigkeit, Vollmacht, Macht. Es bedeutet besonders innewohnende Kraft, kommt von dem Stamm Dyna. Dyna bedeutet Fähigkeit, Können, in der Lage zu sein. Im Gegensatz, ein anderes Wort für Stärke, Kraft ist, das wird manchmal auch bei uns in der Bibel mit Kraft übersetzt, heißt aber eigentlich Stärke, im Unterschied zu Dynamis, ist Ischis, nicht Ischias, Ischis, Ischis, und das bedeutet Stärke und bezeichnet ganz besonders die Ausübung körperlicher Kraft. Wird zum Beispiel verwendet bei dem Begriff, wenn es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft, mit all deiner Ischis, Kraft. Das heißt, also hier nicht mit Fähigkeit, weil Fähigkeit haben wir ohne Gott eigentlich gar nicht so, weil die Fähigkeit kommt von Gott. Aber liebe Gott, mit aller Energie, mit aller Kraft, die du hast, tu alles daran, setz es an ihn zu lieben, lass ihn die Priorität, das Wichtigste in deinem Leben sein. Da ist also das Wort Ischis also ganz besonders. Dynamis, ihr werdet Kraft empfangen, ihr werdet Fähigkeit empfangen. Dann haben wir hier gerade vorgelesen bekommen und auch gesehen, dass Petrus und Johannes an diese schöne Pforte gehen, und ihr habt gerade gesehen, wie dieser Lahme bei der Hand genommen wurde und sagt, im Namen von Jesus Christus, dem Nazoräer, stehe auf und geh umher. Und dann sind die Leute erstaunt, wenn du das Wort schaust, erstaunen, da steht, sie gerieten in Ekstase. Sie waren Ekstasis außer sich. Und das ist es, was Jesus oder die Freudigkeit von Jesus oft beschreibt. Wenn wir die Bibel reinschauen, da kommen die 70 Jünger zurück und Jesus hatte sie ausgeschickt, dass sie predigen sollen, dass sie Kranke heilen sollen, dass sie Dämonen austreiben sollen und so weiter. Und dann kommen die Jünger zurück und sie sagen, Herr, es klappt tatsächlich, die Kranken werden gesund, die Dämonen fahren aus, das Reich Gottes breitet sich aus. Und dann heißt es dort in Lukas 10, dass Jesus frohlockte. Er frohlockte. Was ist denn frohlockte? Also ich meine, kirchlich gesehen würden wir das so sagen, freikirchlich frohlockte ist, die Jünger kamen her, wir haben all die tolle Dinge erlebt und frohlockte ist vielleicht ho, ho, ho. Klingt fast wie der Weihnachtsmann, ne? Ho, ho, ho. Also, ich freue mich so, Herr. Kannst du auch, hey? Ich freue mich. Nein, da steht auch, dass in Lukas 10, dass Jesus in Ekstasis gerät. Das heißt, wir würden auf Deutsch sagen, er flippte aus. Das heißt, er sprang, er jubelte, er pries, also er hüpfte rum. Vater, ich danke dir, ich preise dich. Herr, sie haben es kapiert, sie haben es endlich kapiert. Und er tobt rum und Rabo Shanda Karaba und betet in neuen Sprachen. Das steht bei uns geschrieben, er frohlockte. Ho, 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 ho. Aber in der Bibel steht das etwas anders. Er geriet in Ekstasis. So, und er sagt, Vater, sie haben es kapiert. Mit anderen Worten, ich kann bald gehen, mein Auftrag ist bald zu Ende. Und ich weiß, ich habe Leute, die haben begriffen, dass sie durch mich und durch dich, Vater, Fähigkeit in ihr Leben bekommen können, die Dinge zu tun, die ich getan habe. Denn wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und sie hatten. Und jetzt wird dieser Lahme hier geheilt, wir haben es gerade gesehen. Und dann sagt, und alle Leute sagen, boah, dieser Petrus und Johannes, boah, das sind ja Kerle, ne? So. Und Petrus sagt, stopp, was seht ihr auf uns, als wenn diese Fähigkeit aus uns käme? Und Petrus macht klar in seiner Predigt, diese Fähigkeit kommt von Gott. Wir wissen, dass Petrus, bevor er im Geist getauft wurde, ein großer Angsthase war, wahrscheinlich wie die meisten von uns. Jesus hat gesagt, man wird mich umbringen, man wird mich verhaften und ich werde bald nicht mehr da sein. Und da sagt Petrus, das geschehe dir bloß nicht. Jesus sagt, Petrus, ich sag dir, du wirst mich noch in dieser Nacht dreimal verleugnen, bevor der Hahn gekräht hat. Ihr habt ja neulich auch ganz schön gegackert und gekräht. Bis der Hahn, und der Petrus verleugnete. Er hatte Angst. Er sah, was mit Jesus geschah, wie sie ihn schlugen, wie sie ihn anspuckten, wie sie ihm die Barthaare ausrupften und so weiter. Er sah das. Ich weiß nicht, ob wir da noch so mutig gewesen wären. Aber nach diesem Ereignis kam Pfingsten. Ihr werdet Kraft empfangen und der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann wurden sie Pfingsten im Geist getauft. Sie, Kraft, Dynamis, Fähigkeit, Macht, innewohnende Stärke wird in euer Leben kommen. Und das wird alles verändern. Und dann haben wir das gesehen, was wir erlebt, was wir gerade sehen, dass Petrus hergeht und sie sagen, sie wurden ja vorher schon drangsaliert. Man hat sie immer wieder geschlagen später und all diese Dinge. Sie sagen, wir werden niemals von diesem Namen Jesus lassen. Warum? Weil sie auf einmal etwas wussten, in uns ist Gottes Kraft, in uns ist Gottes Stärke, in uns ist Gottes Fähigkeit. Und ich habe letzten Sonntag gesagt, alle, die im Heiligen Geist getauft sind, die haben Gottes Kraft empfangen. Was ist es denn anders? Die Bibel sagt, der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet Dynamis, Kraft empfangen, richtig? Und das ist Fähigkeit, das Wort Dynamis ist Fähigkeit, innewohnende Stärke. Der Heilige Geist kommt in das Leben von Menschen und die Bibel sagt, diesen Heiligen Geist können nur die Menschen empfangen, die zu Christus gehören. Jesus sagt, die Welt, Menschen, die ohne Glauben an Jesus Christus leben, können diesen Geist nicht empfangen. Gott gibt nämlich seinen Geist denen, die ihm gehorsam sind. Aber wenn wir zu Christus gekommen sind, er der Herr unseres Lebens geworden ist, wie 1. Johannes 5,12 sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Wenn aber dieser Christus in unser Leben gekommen ist und wir sagen, ja, ich glaube diesem Christus, ich werde getauft im Namen Jesu Christi, so wie es geschrieben steht, und ich bitte Gott um den Heiligen Geist und wir werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und wir fangen an, in neuen Sprachen zu reden. Dann sagt die Bibel, ist das ein Beweis, dass Gottes Kraft in unser Leben gekommen ist. Und das Wort Dynamis ist Kraft, Fähigkeit, innewohnende Stärke, Vollmacht. Und das ist es. Petrus sagt, es sind nicht wir, was wir tun. Ich habe gestern fantastische Zeugnisse gehört. Jemand erzählte mir und sagt, sie waren Pizza essen. Oder erzählte uns in der Gemeinde, wir waren Pizza essen. Und wir waren in einem Restaurant und dieser Betriebsinhaber hatte sein Leben Jesus gegeben. Steht wohl ziemlich am Anfang seines Glaubens. Sie haben sich mit ihm unterhalten, aber sie merken, ja, dieser Mann hat Jesus Christus. Sie kannten ihn auch von vorher und sie wussten, dieser Mann hat Jesus Christus aufgenommen. Und irgendwie wurden sie vom Heiligen Geist geleitet, dort in der Pizzeria ihn zu fragen, bist du denn vom Heiligen Geist erfüllt worden, nachdem du gläubig geworden bist? Und er sagt, nee, das hat er keine Ahnung von. Dann haben sie gesagt, okay, dann wollen wir einfach mal für dich beten, wenn du das magst. Ja, das mag ich, das will ich. So haben sie also mitten da in seinem Restaurant die Hände aufgelegt und gebetet, auf die Schulter gelegt. Und was passierte? Nix. Und die das Zeugnis gaben, sagen, wir haben es ja so gemacht, jetzt muss es ja kommen. Und dann auf einmal erinnerten sich, es ist ja Gott, es ist der Heilige Geist, der Dinge tut. Und wir vertrauen nicht auf unser Gebet, wir vertrauen nicht auf unsere Formulierung, wir vertrauen nicht auf unsere Stärke. Und dann sagt, oh Vater, gebetet, erfülle ihn mit deinem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kam mitten in der Pizzeria auf ihn, er wurde erfüllt im Heiligen Geist und pries Gott. Verstehst du? Es ist nicht unsere Kraft. Es ist nicht unsere Kraft. Und diese Kraft, es ist Gottes Fähigkeit. Jesus sagt, legt auf die Kranken die Hände auf und betet für sie. Und sie werden gesund werden. Ich muss sagen, was mich betrifft, ich habe für sehr viele Kranke gebetet, die gesund wurden. Ich habe aber auch für viele Kranke gebetet, die nicht gesund wurden. Ich kann dir nicht erklären, warum, aber ich habe einen Auftrag. Als Verkündiger Gottes in dieser Welt habe ich den Auftrag, wenn jemand krank ist und Gebet wünscht, dann bete mit ihm, dass er gesund wird. Und also das tue ich. Ich werde also, wenn ich nicht immer Erfolg sehe oder Heilung sehe, deshalb werde ich ja nicht aufhören zu beten. Nur weil ich jetzt keinen Erfolg, kein Resultat sehe. Das wäre ja genauso, wenn ein Arzt, der in der Klinik sagt, bei einer OP, jemand ist nicht gesund worden, 5 sind gesund worden, aber damit der eine nicht so betrübt ist, werden wir jetzt gar keinen mehr operieren, wir lassen jetzt alle einfach krank. Nein, das würde kein vernünftiger Arzt tun. Er würde weiter seinem Handwerk, seinem Aufgabe, seinem Job nachgehen. Und das ist, was Jesus sagt, denen, die an mich glauben, sie werden Dämonen austreiben, sie werden auf die Kranken die Hände legen, sie werden die gute Nachricht verbreiten und Menschen werden zum Glauben kommen, gerettet werden, geheilt werden, befreit werden. Das ist es, was Jesus sagt. Aber wir müssen verstehen, es ist nicht unsere Fähigkeit. Es ist nicht, weil wir das können, sondern es ist, als wir erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, da kam in uns sterbliche Körper. Paulus sagt, wir haben diesen Schatz Gottes, die Kraft Gottes in zerbrechlichen Gefäßen. In irdischen Gefäßen, in Gefäßen, die krank werden können, die schlapp werden können, die schwach werden können, die kraftlos sein können, die in Umstände hineinkommen, wo man sagt, das ist gerade nicht so gut. Egal, wie wir uns äußerlich fühlen, was wir äußerlich erleben, egal, ob wir krank, schwach oder wie auch immer sind, in uns, wenn wir zu Gott gehören, erfüllt sind vom Heiligen Geist, in uns ist Gottes Kraft. Und ich muss sagen, ich habe einen Großteil von Heilungen, körperlichen Heilungen und auch spontanen seelischen Heilungen erlebt, wenn ich mich ganz besonders schwach fühlte. Und das ist das, was Paulus sagt. Ich habe es am Donnerstag unseren Mitarbeitern gesagt. Die Schrift sagt ganz eindeutig, Paulus sagt, wenn ich schwach bin und meine, ich kann nicht mehr, dann kommt die Kraft Christi in meine Schwachheit hinein und entfaltet sich auf einmal. Und in meiner Schwachheit entfaltet sie sich so und ich erlebe größere Wunder, größere Dinge, stärkere, gewaltigere Dinge als vorher, als ich mich top gut fühlte. Und mir ist eins klar geworden. Wisst ihr, was unser Problem ist? Wir dienen Gott als Christen in der Regel, solange wir noch Energie haben. Also ich fühle mich jetzt noch stark genug zu predigen, ich fühle mich noch stark genug, jemand Gutes zu tun, aber wenn ich jetzt ausgelaugt bin, wenn ich jetzt schwach bin, wenn ich also bei Körper, also ich schlafe bei Füßen vor Müdigkeit nach, also jetzt muss ich ja erstmal ruhen, jetzt kann Gott nichts mehr tun. Wir haben bis dahin nur in unserer Kraft, in unserer Energie gearbeitet, in der Stärke, die uns wir hatten, durch Ausruhen, durch Essen, durch vielleicht ein bisschen Fitness, wie auch immer. Aber Paulus sagt, ich erlebe Gottes Stärke ganz besonders dann, wenn in mir null Kraft ist. Wenn in mir null Kraft ist, wenn ich total schwach bin. Und dann spüre ich, wie diese Kraft in dieser Schwachheit anfängt, wenn ich das glaube, sie und erlaube, dass sie sich entfaltet, dann spüre ich, wie sie kommt, wie der Christus in diese Schwachheit hineinkommt und da hinein wohnt. Er wohnt dort, so haben wir es am Donnerstag gelesen. Er kommt und nimmt da Besitz und dann fließt seine Kraft durch uns. Wir geben nur meistens auf und denken, jetzt kann Gott nichts mehr tun. Als ich diesen Lahmen da sah, das erinnert mich immer wieder an den Lahmen, für den ich gebetet habe auf dem Luisenplatz. Ich war an diesem Abend groggy. Ich habe den ganzen halben Tag, dreiviertel Tag, ich weiß nicht wie lange, ich war sehr lange in der Stadt unterwegs, auf dem Luisenplatz vornehmlich. Und da war so ein Lahmer, der zog immer sein Bein hinterher, hatte zwei Krücken und er konnte nicht richtig laufen. Und da habe ich gesagt, Mensch, dieser Mann braucht Jesus. Natürlich alle anderen, die da in Darmstadt rumliefen, brauchten auch. Aber irgendwie habe ich gesagt, der braucht Jesus. Und ich wollte ihm was von Jesus sagen. Der hat gesagt, lass mich in Ruhe mit deinem religiösen Quatsch und mit deinem Jesus und zieh Leine. Also er war nicht sehr freundlich und höflich. Und dann bin ich halt gegangen. Aber dann habe ich mit anderen Leuten gesprochen und dann nach einer Zeit, dann merke ich, während ich mit ihnen spreche, er kommt da wieder vorbei. Dann habe ich ein bisschen lauter gesprochen. Ich denke, er soll es ja nochmal hören. Ich sprach lauter, aber er ging vorbei. Aber der Nachmittag verging, es wurde Abend, ich war müde, ich war kaputt. Zwischendurch hatte ich noch ein Pizzastück gegessen, das hat mich noch müder gemacht. Ich habe nur eins gesagt, Junge, geh jetzt nach Hause, streck die Füße auf, setz dich in den Sessel, Füße hoch, ruh dich aus, erfrische dich. Und während ich so gehe, Richtung Parkplatz, Luisenplatz, Richtung Postparkplatz hin, dann höre ich eine Trompete. Dann gehe ich zurück, ich denke, wer trompetet hier? Ich gehe zurück und dann sehe ich ihn dort sitzen. Dann sage ich, hey, du bist es. Sag du, ich würde gerne mit dir sprechen und dir sagen, dass Gott dich lieb hat und dass Gott dich kennt in all deiner Not, in all dem Schwierigen, was du hast. Und dann hat er erzählt, wie es passiert ist. Er war sehr zusammengeschlagen worden, Bein ziemlich zerstört. Er hatte Eisenstange drin, sage ich jetzt mal. Seine Wirbel waren beschädigt und so von daher schleifte er den Fuß so nah und aber sonst war er nicht sehr rätselig. Ich sag, er erzählte mir noch, sagte ja, mit Religion habe ich sowieso nichts am Hut. Meine Eltern waren Pfarrer, damit sage ich jetzt nichts gegen Pfarrer, waren Pfarrer. Lass mich in Ruhe mit Religion und all dem Zeug. Und er hatte schändliche antichristliche Tätowierungen auf seinem Arm. Und dann habe ich gesagt, du, ich würde gerne für dich beten, wenn du erlaubst. Und ich hatte nur tiefes Mitleid mit ihm. Ich habe gedacht, so jung, so kaputt, eigentlich ohne Hoffnung. Wenn du erlaubst, würde ich für dich beten. Dann habe ich für ihn gebetet. Ich sage, Vater, ich komme zu dir im Namen Jesu. Du siehst diesen Schmerz und all das Leid, das dieser Mann erlebt hat. Vater, du kennst seine Situation. Ich weiß nicht, aber so, ich hatte tiefes Mitleid. Und während ich mit ihm betete, da sprang er auf wie eine Rakete. Dann hat er meine Hand genommen, drückte seinen Wirbel. Und er sagte, jetzt geht's durch meinen Wirbel, durch meinen ganzen Körper. Und dann fing er an, seine Krücken wegzuwerfen, die Gehhilfen wegzuwerfen. Ich habe ihm nicht gesagt, bau das, die Teile ab. Der schmiss alles weg. Und dann rannte der auf dem Louis rum und hat geschrien. So wie ihr den Hüpfen habt, die Treppen hoch und runter. Nur da war kein Trend, der lief über den Luisenplatz. Und er rief und sagt, und dann immer zu dir, der hat mich geheilt und der hat mich geheilt. Und die Leute, sowas gibt's heute doch gar nicht und so weiter und so fort. Doch, dann hat er sich vor langen Louis gestellt. Siehst du, du Statue, der hat mich geheilt. Ich habe gesagt, hör zu, Mann, ich war das nicht, das war Jesus, denn ich kann keinen Menschen heilen. Ich kann das nicht. Dann hat er gesagt, hörst du, du Statue, Jesus hat mich geheilt durch den. So, er ließ sich nicht abhängen. Und dann hat er erzählt, er hatte einen Knochen, der hier raus war. Und das hat er mit einem Lederarmband zusammengeschnürt. Das war nicht richtig verheilt. Und ich sah ihn später vor der Engelapotheke. Ich gehe dorthin und er macht gerade das Band. Ich habe gesagt, schau Herbert, auch das ist geheilt worden. Ich bin komplett gesund. Der ist dann 3 Tage ist er in den Bussen umhergefahren, Straßenbahn mit seiner Trompete, hat trompetet und hat allen Leuten erzählt, dass Jesus Realität ist. Der hat mich geheilt. Ich war lahm und Jesus hat mich geheilt. Was konnte ich dazu tun? Gar nichts. Außer Hand nehmen, beten, was Jesus gesagt hat. Mehr nicht. Habe ich Heilungsenergie? Nein. Und das ist was, das Fatale, was wir als Menschen tun. Das fiel mir bei diesem Petrus auch auf. Petrus sagt, was schaut ihr auf uns? Wisst ihr, wir erleben oft Dinge nicht, und ich will jetzt das negativ Umgekehrte tun, weil wir auf Umstände, auf Situationen schauen. Wir sagen, Mensch, der kann doch, der ist ja selber krank, wie kann der jetzt für mich beten? Wir erwarten die Hilfe von einem Menschen, aber wir müssen verstehen als Gläubige, es ist Gott, der durch uns wirkt. Wir beten, wir legen eine Hand auf oder wir berühren jemanden und es ist Gottes Kraft, die herauskommt und hineinfließt in den Körper dieses kranken Menschen und den Menschen wiederherstellt. Es ist Gott. Und an diesem Tag, ich war müde, ich war groggy. Also wenn du mich fragst, spürst du Gott? Sag ich, nein. Was spürst du? Ich spüre meinen Körper, ich spüre meine Beine kaum, ich bin fix und fertig. Ich will nur eins, ich will sitzen, ich will meine Ruhe haben. Und ich habe etwas erlebt. Wenn ich schwach bin, dann kommt die Kraft des Christus und entfaltet sich und bewirkt ihre Dinge. Und das sind Dinge, die sind für mich normal. Ob eine Mutter mit ihrem kranken Kind kommt und der Kopf, der Arzt sagt, der Kopf wächst nicht zu. Und das spielt für mich keine Rolle, ist jemand gläubig oder ungläubig. Weil Jesus, manchmal sagen Leute, wir beten nur für Gläubige, ich nicht. Weil Jesus hat auch für die Ungläubigen gebetet, weißt du das? Er hat für die Ungläubigen gebetet, da waren 10 Aussätzige. Einer kommt zurück und bedankt sich und 9 gehen her und lassen den lieben Gott einen guten Mann sein und haben nichts damit zu tun. Aber diese Mutter, die sagt, die eine Freundin meiner Tochter, sie sagt hier, mein Kind hat den Kopf auf, von Geburt an, weit auf, es wird nicht zuwachsen. Der Arzt sagt, das wird über Jahre so bleiben, vielleicht viele Jahre. Garantie, dass es zuwächst, haben wir nicht, haben sie nicht. Und meine Tochter erzählt es mir. Und ich sehe diese Freundin dort, ich sehe sie am Straßenrand stehen mit ihrem Kind auf dem Arm. Und ich fahre ran und ich sage, hallo, ich habe gehört, wie es deinem Baby geht. Aber weißt du, Jesus ist größer. Ich hatte schon mal mit ihr telefoniert und ihr gesagt, dass Jesus größer ist. Ich habe gesagt, wenn du beten magst, komm doch, wir beten gerne zusammen, melde dich ganz einfach. Sie hat sich nicht gemeldet, aber jetzt traf ich sie am Straßenrand. Ich habe meine Autoscheibe runter und sage, komm doch mal an die Tür. Und dann kam sie und dann habe ich den Arm des kleinen Babys genommen. Und ich habe gesagt, Vater, du liebst dieses Kind so sehr. Du liebst diese Mama so sehr. Und Vater, es ist nicht dein Wille, dass dieser Kopf offen ist. Und ich bete ganz einfach, dass dieser Kopf zuwächst. In Jesu Namen. Was kann ich da groß tun? Ich sitze in meinem Autositz. Heiligkeit. Jetzt ausstehen, Bibel noch aus dem Kofferraum holen, Kruzifix rausholen, schwingen über den Kopf, Somdolobim. Nein, ganz einfach. Du bist im Auto sitzen geblieben und kommst. Warum? Weil es hat nichts mit mir zu tun. Es hat mit der Kraft zu tun, die in uns wohnt. Und 2 Tage später rief meine Tochter mich an, sagte, Papa, stell dir vor, meine Freundin hat mich angerufen. Der Kopf ist komplett zugewachsen. Das ist ein Wunder. Und ich habe es später gesehen, selber gesehen. Und sie hat mir gezeigt. Und ich sage, du kannst ja mal einen Bericht schreiben darüber. Der andere ermutigt. Der Kopf ist zugewachsen. Was habe ich getan? Gar nichts. Habe ich was gespürt? Gar nichts. Warum? Ich weiß, dass seit ich erfüllt bin mit dem Heiligen Geist, ist in mir eine Kraft. Seit du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, ist in dir eine Kraft. Es kommt nicht auf dich an, es kommt nicht auf deine Formulierung an. Es kommt darauf an, was du glaubst. Und ich glaube, dass ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet Fähigkeit empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und so habe ich gesehen, dass Menschen, für die wir gebetet haben, für Tumore, die sind gestorben daran. Wir haben erlebt, wie Menschen Tumore hatten und sie verschwanden. Wir haben Menschen gesehen, die üble Krankheiten hatten, sie wurden geheilt. Ich habe auch erlebt, Menschen, die üble Krankheiten hatten, sie wurden nicht geheilt. Ich will es dir nicht erklären, kann es dir auch gar nicht erklären. Aber ich und du als Christ, als Kind Gottes, hast einen Auftrag, denen, die an mich glauben. Er sagt, geht hin, predigt das Evangelium, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Also wir haben nur etwas zu tun, verstehst du? Es hat nichts mit mir zu tun. Es hat einfach in dem Sinn zu tun, dass ich meine Hand wo drauf lege und bete. Und dann kommt die Kraft Gottes und sie wird wirksam. Und ich glaube, dass sie wirksam wird. Davon rede ich. Es ist die Kraft Gottes, die wirksam ist. Die erste Gemeinde, sie hat das komplett, total verstanden. Ich will euch nur ein paar Stichpunkte geben. Für die, die es aufschreiben wollen, ich lese diese Stellen nicht. Petrus haben wir gerade gehabt, Apostelgeschichte 3,12. Gemeinde, das war noch der Schluss, den wir hier gesehen haben im DVD. Die Gemeinde betete und dann heißt es, und sie gingen her und sie verkündeten. Und die Kraft Gottes, sie erlebten die Kraft Gottes. Apostelgeschichte 5, 12 bis 16. Da heißt es, ach, einfach so des Verständnisses halber, nehmen wir sie doch mal schnell rein. Apostelgeschichte 5, 12 bis 16. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner sich, ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern als auch Frauen, so dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und auf Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten aus Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Das muss ich sagen, habe ich so für mich noch nicht erlebt, dass alle geheilt wurden. Aber viele, viele, viele. Ich habe Gottesdienste erlebt, das sind spontan in einem Gottesdienst. Einfach 15, 17 Leute geheilt worden. Manches Mal 2, 3 Leute, manches Mal 4, 5 Leute. Von unterschiedlichsten Krankheiten. Und dieser Jesus, der das bewirkt, dieser Jesus ist heute Abend hier. Dieser Jesus ist lebendig. Verstehst du? Was seht ihr auf uns, sagt Petrus. Und wir schauen so auf Menschen. Also, weißt du, wir sind so verkehrt irgendwie gepolt als Christen in dieser Welt. Wir denken immer, es muss alles durch einen Pastor geschehen. Wir denken, der Pastor, der muss es tun. Und so, weißt du, manchmal sage ich, kommen Leute und sagen, Herbert, kannst du mal für mich beten? Dann schicke ich sie zu einem unserer Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Ich weiß nicht, Herbert, also es ist wirksamer, wenn du es tust. Ja, die Leute glauben das so. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Denn derselbe Heilige Geist, der in mir wohnt, wohnt auch in meinen Mitarbeitern. Hallo. Der wohnt in ihnen. Und wenn du das glaubst, geschieht das genauso. Und derselbe Heilige Geist wohnt in dir, wenn du Christus angehörst, erfüllt bist vom Heiligen Geist. Und Jesus sagt, denen, die an mich glauben, geht und betet für die Leute. Wir haben gestern ein weiteres Zeugnis gehört von einer Schwester. Sie sagte mal, sagst du, ich würde gern was berichten, was ich erlebt habe. Weißt du, Herbert, meine Gebete, die sind nicht richtig formuliert. Ich kriege das mit dem Formulieren nicht so hin. Aber sagt sie, weißt du, ich habe einfach gebetet. Und dann ist sie hergegangen, ihre Arbeitskollegin, die hatte so lange Zeit Probleme mit ihrem Rücken. Sie war krank, Schmerzen in der Wirbelsäule. Und dann hat sie in ihrer ganz einfachen Art, wie sie es gesagt, hat sie gesagt, also wenn du möchtest, ist odenwälderisch, ne? Wenn du möchtest, das heißt, wenn du möchtest, wenn du möchtest, kann ich für dich beten. Dann hat sie, da hat die Frau, also wenn du meinst, ist klar, wenn du meinst, ne? Wenn du willst, ne? Also, wie immer, das war die Nudelesser, die Schwaben. Aber so, dann sagt sie, da habe ich meine Hand auf sie gelegt und dann habe ich gebetet. Und ja, habe Gott noch gepriesen und dann bin ich wieder gegangen. Ich glaube, eine Woche später traf sie wieder und sagt, hör mal, und? Du, ich glaub's ja nicht. Aber als du für mich gebetet hast, mein ganzer Rücken ist wieder in Ordnung. Ich bin komplett gesund. Entschuldige, du kannst nachschauen. Die Frau hat keinen Pastorenausweis in ihrer Brieftasche. Die hat nicht, dass sie irgendeinen akademischen Grad hat oder dergleichen. Eine ganz einfache Hausfrau, die eigentlich schüchtern ist, ängstlich ist, aber die gesagt hat, ich kann mit Kranken beten, weil Gott in mir lebt. Und sie betet mit dieser Frau und die Frau wird gesund. Und dann hat sie erzählt, wie sie mit anderen gebetet hat, was Gott da getan hat. Verstehst du? Es ist die Kraft Gottes. Du musst mit Gott anfangen zu rechnen. Rechne mit Gott. Und du musst als Gläubiger, wenn du betest, wissen, es kommt doch gar nicht auf dich an. Es kommt auf die Kraft an, die in dir ist. In dir ist Gottes Fähigkeit. Und diese Gottes Fähigkeit, die bewirkt diese Dinge. Hallo. Die bewirkt das. Und wenn wir das mal kapiert haben, dass der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist, dann haben wir viel gelernt, dann haben wir viel verstanden. Und eine andere Schwester sagt, weißt du, ich hatte so auf meinem Herzen, sie hat gestern Abend auch berichtet, sagt, ich war, hat so auf meinem Herzen, besuch mal diese alte Frau dort im Ort. Ich glaube, sie ist über 90 Jahre alt. Und sie sagt, ich bin dorthin und habe angefangen, mit ihr über Jesus zu reden. Und dann habe ich, ihr das erklärt, das Evangelium. Und dann hat diese Frau gesagt, ich will diesen Jesus. Und dann sagt sie, dann habe ich mit ihr gebetet. Dann sagt sie, ich habe ihre Hände genommen und habe meine Augen geschlossen. Und dann hörte ich eine Stimme. Das war nicht der Heilige Geist, das war Herberts Stimme. Mach die Augen auf, wenn du mit jemandem betest. Und das ist so. Sie sagt, ich bete, schließ die Augen. Und ich sage immer den Leuten, wenn du mit jemandem betest, mach deine Augen auf. Du siehst ja nicht mal, was passiert. Du erlebst ja, kriegst gar nicht mit, was um dich passiert. Mach die Augen auf. Mach die Augen, wenn du mit jemandem betest. Ich habe mal mit jemandem gebetet, wenn ich die Augen zu hätte, wäre die Person vielleicht dann gestorben. Die Person war total von Dämonen gequält und belastet. Und eine Mitarbeiterin und ich, sie kam und sagte, sie würde gern zu Christus kommen und sie würde gern frei werden. Und wir sitzen da und dann sagt sie, ich will mein Leben Jesus geben. Und dann fangen wir an zu beten, sie will ihr Leben Jesus geben. Sie sagt, Jesus ist mein Herr. Auf einmal, sie sitzt da und dann hat sie Würgen. Und du merkst nur eins, wenn jetzt nicht was passiert, erstickt sie. Aber wir wissen ja, was es ist. Da habe ich gesagt, das erlaube ich dir nicht. Im Namen Jesu gehst du jetzt, du böser Geist. Sofort hörte das auf. Sie hat ihr Leben Jesus gegeben. Und verstehst du, wir haben Autorität in dem Namen Jesus. Aber es ist unsere Autorität. Es ist seine Fähigkeit in uns. Weißt du, was der Teufel sieht, wenn wir kommen? Er sieht Jesus in uns. Der Teufel sieht, da ist Gott, der hier in uns lebt, die wir Christus aufgenommen hat. Und deshalb können wir eigentlich uns gar nichts auf die Fahne schreiben. Deshalb können wir gar nicht hier uns groß machen und sagen, siehst du, was ich für ein cooler Typ bin, was ich für ein cooles Mädchen, für ein cooler Junge bin. Hey, weißt du, wenn du das denkst, dann bist du wahrscheinlich mit deiner Coolheit so sehr beschäftigt, dass wieder gar nichts passiert. Aber wir sind auch immer so, wir schauen jemand an, der humpelt vielleicht und sagen, also solange der selber humpelt, wenn der für mich betet, kann nichts passieren. Aber oder jemand hat vielleicht im Kriegsbein Bein verloren und der sagt, ja, aber der kann nicht mit mir beten, der hat ja kein Bein mehr. Wir schauen immer auf das Äußere. Warum? Weil wir sind so auf das Diesseitige, menschenorientiert. Aber wenn du Gebet suchst, wenn du Gebet willst, sei es dein Hauszellleiter, dein Pastor, deine Ältesten, was sagt die Schrift? Für die Gemeinde, ist jemand krank unter euch, dann rufe er die Ältesten, sie werden ihn mit Öl salben, sie werden für ihn beten, er wird seine Sünden bekennen, wenn er welche getan hat. Das wird geklärt werden und dann wird die Kraft Gottes sein Leben berühren und er wird gesund werden. Also das sind ganz normale Vorgänge bei Gott. Ganz normale, natürliche Vorgänge. Verstehst du? Da steht es nicht, suche einen Ältesten, der keinen Schnupfen hat, der keine Brille trägt und der auch keine Bauchprobleme im Moment hat. Denn solange er selber Probleme hat, kann er für dich nicht beten. Steht nirgends geschrieben. Verstehst du? Ich muss sagen, die größten Wunder habe ich erlebt, wenn ich mich total schlecht fühlte. Ich habe jetzt ein gutes Wort gewählt. Wenn ich mich fühlte, ich kann nicht mehr. Es ist empty, es ist leer. Aber es ist die Kraft des Christus. Ich weiß etwas, Jesus ist in mir. Und wenn ich bete, dann weiß ich, Jesus ist mehr interessiert an der Heilung und an der Hilfe an diesem Menschen, als ich es je interessiert sein könnte. Und deshalb verlasse ich mich auf diesen Jesus, der da ist. Deshalb brauche ich beim Beten auch nicht rumschreien, ich brauche nicht rumgebieten, ich brauche nicht rumbefehlen und Theater machen. Wenn da ein Geist ist, dann sagt die Bibel ganz einfach, wir können ihn vertreiben. Schaut doch mal Jesus an. Ein Merkmal von Jesus, heißt es, ist, dass er nicht rumbrüllen wird, wenn er für die Leute betet oder ihnen die gute Nachricht bringt. Das heißt, er trieb die Geister aus mit einem Wort, sprich nach dem Motto, geh, hau ab. Wie sagte mir, gestern kam jemand und sagte, ich werde so geplagt. Er ist ein Moslem und er sagt, ich werde so geplagt. Und ich bin gekommen, und dass du mit mir betest und dass ich will Hilfe empfangen. Und es sind lauter Stimmen und Wirrwarr in meinem Kopf. Und ich komme nicht mehr zurecht. Und ich habe es mit Religion versucht. Und ich habe es ein bisschen mit Islam mehr versucht und auch wie mit Christenheit. Und dann habe ich gesagt, hast du jemals Jesus in dein Leben aufgenommen? Er sagte, nee, habe ich noch nie so getan. Er hat die Botschaft erklärt bekommen, ich habe es ihm erklärt, weil ich bete nicht einfach mit jemandem, wenn er nicht versteht, um was es geht. Dann hole ich erstmal meine Bibel und erkläre die Fakten, um was es geht. Dann hat er verstanden, wer Christus aufnimmt, wer wird ein Kind Gottes. Und dann hat er das verstanden, ich habe ihn gefragt, sagt er, ich habe es verstanden. Dann hat er Jesus in sein Leben aufgenommen und Jesus kommt und er bringt Veränderung. Hallo, Jesus ist der Mächtige, er ist der Starke. Verstehst du? Ich muss mich nicht auf mich verlassen. Ob ich mich stark fühle oder schwach fühle. Eins weiß ich, wenn ich mich stark fühle, weiß ich, ich kann mich so stark fühlen, dass ich Bäume ausreißen könnte vor Issues, vor Stärke und Kraft. Aber weißt du, das ist kein Beweis, dass jetzt besonders viel passieren wird. Und manches Mal, dann bist du schlapp und schwach, du denkst gleich, fällst am Boden zusammen, sinkst am Boden zusammen und dann merkst du nur eins, ich verlasse mich auf Gott und du merkst, wie Gott wirkt. Warum? Was schaut ihr auf uns? Schau mal auf die Kraft Gottes. Schau mal auf den Jesus, der da ist. Jesus ist da. Jesus ist gegenwärtig. Jesus bewirkt diese Dinge. Der in uns ist es größer in der Welt, als der in der Welt ist. Und in meinem Namen werdet ihr es tun. Nicht in unserem Namen. Nicht, weil wir so gut sind. Nicht, weil wir so eine besondere Leistung gebracht haben. Nein, Jesus hat es getan. Und die Gemeinde, sie ging. Sie hat verstanden, dass sie diese Fähigkeit hatte. Petrus hat es verstanden, die Gemeinde hat es verstanden, sie ging hin. Apostelgeschichte, sie haben es verstanden. Stephanus hat es verstanden, er war ein Tischdiener. In seiner Freizeit, während er also keine Kellnertätigkeiten in der Gemeinde hatte, denn die war riesig und er musste da mithelfen bei der Versorgung der Leute. Er hat dann zwischendurch in seiner Freizeit und vielleicht auch sicherlich während des Dienstes, da sagt die Bibel, da hat er für die Leute gebetet und große Zeichen geschahen durch ihn. Einfach während seines Jobs. Das war nichts außergewöhnlich. Er tat seinen Job und wenn jemand Hilfe brauchte, betete er für ihn. Und wir wissen, dass er aufgrund dieses Glaubens an Jesus wurde er dann zu Tode gesteinigt. Die Gemeinde wurde verfolgt und zerstreute sich in alle Himmelsrichtungen. Und das ist der letzte Abschnitt, den ich lese. Da heißt es in Apostelgeschichte 8, 4 bis 7. Die zerstreuten nun, also nach dieser Steinigung des Stephanus, kam eine starke Verfolgung auf die Christen. Erlebten die Christen starke Verfolgung. Da heißt es, sie zerstreuten und gingen umher und verkündeten das Wort. Philippus aber ging, die Zerstreuten, die Gläubigen, sie gingen umher und sie verkündeten überall. Ich frage mich, was Gläubige heute machen würden, wenn sie verfolgt werden, wenn sie unter Druck kommen. Ja, setzen uns zu Hause ins Wohnzimmer. Der Heiland ist bei mir, schöne Welt. Böse Menschen draußen, haben es nicht anders verdient. Sollen ruhig in die Hölle kommen, warum verfolgen sie uns? Nein, so haben die ersten Christen nicht gedacht, sondern sie gingen und verkündigten überall das Wort. Philippus aber ging nach Samaria und predigte ihnen den Christus. Vers 6, Apostelgeschichte 8. Die Volksmenge achtete einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreiend und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Wir sehen, und du kannst jetzt die Apostelgeschichte weiterlesen oder den Film weiter anschauen. Du kannst dir das alles anschauen und dann wirst du feststellen, es geht immer weiter. Sie gingen, beteten mit Menschen, sprachen mit Menschen im Namen Jesu und die Menschen erlebten genau das, was Gott versprochen hatte. Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hören. Zerbrochene Herzen werden geheilt. Menschen, die in ihrer Seele krank und kaputt sind, da kommt der Heilige Geist, berührt diese Seelen und bringt wieder Erneuerung und Heilung und Aufbau wieder hinein. Und das ist etwas, die Bibel sagt, wir transportieren, Paulus nennt es Schatz. Wir haben diesen Schatz Gottes in zerbrechlichen, in irdischen Gefäßen. Das heißt, wo immer du gehst, transportierst du Gott. Weil die Bibel sagt, wer Christus aufgenommen hat, in dem lebt Gott. Gibt es hier jemand, der Christ ist? Weißt du, dass Jesus in dir lebt? Gibt es jemanden, der erfüllt ist vom Heiligen Geist? Weißt du, dass Dynamis dann in dir ist, Fähigkeit Gottes? Nicht deine Fähigkeit, weil deine Fähigkeit tauchte nämlich nicht. Sie reichte nicht aus. Aber dann, bei der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, kam Gottes Fähigkeit in dich hinein. Und jetzt gehst du mit Gott. Du bist mit Gott unterwegs und Gott handelt. Und das ist es, was Apostelgeschichte, beziehungsweise Matthäus und Markus und diese ganzen Bereiche sagen. Sie sagen, dass sie dann, als Jesus sagte, geht nun hin, macht alle Menschen zu Jüngern Und er sagt, tauft diese, die Jünger geworden sind, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann lehrt sie haltend alles, was ich euch befohlen habe. Und es heißt, sie gingen und sie predigten. Sie predigten und der Herr, achte darauf, bestätigte das Wort durch mitfolgende Zeichen. Der Herr bestätigte das Wort durch mitfolgende Zeichen. Das Interessante, was im Griechischen steht, ist, sie predigten und der Herr wirkte mit ihnen zusammen. Das Wort, das da steht, drückt aus, Jesus und war mit seinen Jüngern so zusammen, sie gingen so durch die Landschaft, als wären sie Kollegen. Das heißt, der sichtbare Jünger und der unsichtbare Jesus. Gott ist gegenwärtig. Singen wir das nicht im Kirchenlied? Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Wir kennen doch diese Dinge. Wir glauben, dass Gott da ist. Wir wissen, dass Gott da ist. Ungläubige Menschen, die Christus nicht kennen, wissen, dass Gott da ist. Sie wissen, er ist allgegenwärtig. So, und das ist es, was Jesus sagt. Es heißt, sie gingen und verkündigten. Und der Herr wirkte mit ihnen zusammen. Es ist so interessant. Es heißt, wie Kollegen, sie predigten und Jesus überführte. Was geschah? Jesus sagt, ihr werdet predigen. Und er sagt, die gute Nachricht verkündigen. Und der Heilige Geist wird überführen von Sünde, von Gerechtigkeit, von Gericht. Das heißt, wir reden, Gott überführt. Wir beten für Kranke, Gott heilt. Und das ist es, was dieser Text sagt. Es ist so wie Kollegen, das heißt ein Team. Jesus und ich, wir sind buchstäblich ein unschlagbares Team. Er und ich, wir sind ein Team. Ich bin der sichtbare Ausdruck Gottes, weil Christus in mir wohnt. Wir sind Kinder Gottes und der unsichtbare Jesus ist dabei. Er bestätigt und bewirkt das, er vollbringt das und die Leute erleben das dann so. Versteht ihr? Das ist so. Wir gehen immer mit Jesus zusammen. Wir sind ein Team. Und das müsst ihr als Gläubige begreifen, dass Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Dass Christus der Mächtigere und Größere ist als jeder Umstand, als jede Situation. Er ist derjenige, der alles verändert. Er ist der rettet, der heilt und der befreit. Er macht diese Dinge. Und das ist nicht unsere Fähigkeit. Und wenn wir das begriffen haben, und ich habe es Gott sei Dank begriffen, ich bin ja nicht mit der Bibel auf den Arm in die Welt gekommen, sondern zum Glauben an Jesus habe ich im Knast gefunden. Nachdem ich dreimal vorbestraft war, da habe ich dort in meiner Zelle gesessen und habe gesagt, so kann mein Leben nicht weitergehen. Das ist doch total bescheuert. Und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und in dieser Gefängniszelle erlebte ich den Frieden Gottes, das erste Mal in meinem Leben. Und von da an wurde mein Leben verwandelt. Das war 1971, 72 die Jahreswende. So, da kam Jesus in mein Leben. Und dieser Jesus hat alles auf den Kopf gestellt. Dieser Jesus ist lebendig. Dieser Jesus ist stark. Und ich weiß, ich muss gar nichts können. Ich habe den bei mir und in mir, der alles kann. Hallo? Ich muss nichts können. Ich kann schwach sein, kraftlos sein. Ich habe den in mir, der alles kann. Hallo? Der alles kann. Verstehst du? Glaubst du das? Wer glaubt das? Kann das jemand sehen? Wird mich mal erzählen. Aha, ihr glaubt das. Tatsächlich glaubt ihr sowas. Echt? Ihr glaubt sowas. Wann tut ihr das? Wann tut ihr das so, als wenn ihr das, was ihr glaubt, dass ihr glaubt, dass es wahr wäre? Also glaub doch einmal, was du glaubst, dass es wahr ist. Geh, tu es doch mal einfach. Tu, wie diese Hausfrau, die gestern erzählte. Ja, da habe ich mal gesagt, ich kann ja für dich beten, wenn du magst. Ja, und die Leute magen. Die mögen. Sie wollen. Verstehst du? Und ich bete überall mit Menschen. Ob es im Supermarkt ist, ob es im Penny ist, ob es im Lidl ist. Egal, wo es ist. Wenn Penny und Lidl zuhören, bitte nicht die Werbegage vergessen. Nein, ich habe keinen Vertrag mit ihnen. Aber ist egal. Ich will damit, egal, wo du einkaufst. Kannst alle Supermärkte nennen. Wenn du einkaufst, ich gucke, wo sind Leute, die vielleicht Hilfe brauchen. Dann spreche ich sie an, ob ich ihnen helfen kann. Dann biete ich ihnen auch beim Einkaufen Gebet an. Dann steht manchmal ihr Einkaufswagen und mein Einkaufswagen da und dann beten wir ganz einfach. Oder jemand ist auf dem Parkplatz und er will und ich merke nur, die Person braucht Hilfe. Und ich gehe hin und sage, kann ich ihnen irgendwie helfen? Und so weiter. Und dann sprechen wir. Und dann sage ich ihnen, dass dieser Jesus stärker ist als ihr Umstand, die schwierige Situation, in der sie stecken. Und dann beten wir. Warum denn nicht? Warum? Müssen wir erst auf den Parkplatz gucken? Guckt doch jetzt keiner? Ich kann dir sagen, wer guckt. Die ganze Hölle guckt zu. Und die ganze Hölle sagt, das kannst du nicht, das darfst du nicht, du blamierst dich, das wird furchtbar, das wird ein Desaster. Du bist ein Spinner, du bist ein Religiösi, hau ab, mach das nicht, lad ihn heimlich im Gottesdienst ein, sag, er soll sich im Gebetsraum verstecken, dann kämst du rüber. Der Teufel will dauernd, dass du immer heimlich, verstehst du? Nein, ich will das nicht heimlich. Wo immer ich bin, bete ich. Und manchmal gehe ich beim Einkaufen durch den Supermarkt und dann ist gerade keiner zum Beten, wo ich... Es sind immer genug Leute, aber ich gehe nicht auf jeden los, sage ich, hallo, darf ich sie mal packen? Aber du gehst durch und sagst, und dann preise ich Gott. Dann singe ich da im Supermarkt. Ja, dann singe ich da. Ora bosha gara masu amashinama amasu tadiyama. Und, ist das schlimm? Nein. Die Leute denken, es ist ein Ausländer. Sieht zwar weiß aus, aber immerhin. Macht doch gar nicht. Wer stört er? Ich meine, guck doch mal an. Wenn du heute im Straßenverkehr bist, dann musst du doch denken, der Großteil der Bürger ist bekloppt. Weil die reden alle im Auto und keiner ist da drin. Und fuchteln teilweise mit den Armen. Warum? Weil sie das Knöpfchen im Ohr haben, das Mikrofon hängt irgendwo. Oder die Freisprechanlage. Die reden da drin und was das gestikulieren Menschen. Also ich finde es dann immer spannend. Dann stelle ich mich immer auf Seitenscheibenhöhe und dann beobachte ich so. Und manche, es ist interessant, wie Leute reagieren. Manche zeigen dann, hey, cool, ne? Technik, so nach dem Motto. Andere, ganz verschreckt und so. Ist gar nicht, aber ist egal, wenn doch jemand da auf der Straße, kann ja auch sein, dass er mir winkt oder nur verkehrte Richtung gezeigt hat. Aber wenn du, verstehst du, du kannst auf der Straße gehen, für deine Nachbarn beten und gehst mit deinem Hund spazieren. Oder Baschakarava, danke für Nachbar Meier und Bäcker und Halleluja. Die denken, du redest mit deinem Hund, das ist aber ein netter Mensch. In Wirklichkeit betest du für sie. Verstehst? Wenn dir es hilft, bitte kauf dir jetzt nicht extra einen Dackel. Das ist wieder nur teuer, das behindert dich, wenn du in Urlaub willst. Du musst, du versaust eventuell die ganzen Gras- und Gehwege in den Orten. Nein, bitte, lass es. Es sei denn, du nimmst einen Hundebeutel mit, entsorgst alles fachgerecht und so weiter und so fort. Gehst dann mit der Gießkanne hin und schrubbst den Boden. Okay, na wie auch immer. Also verstehe, wir haben so viele Möglichkeiten. Lass uns doch einfach hingehen, von Jesus reden. Es kommt doch, es ist doch nicht die Kraft, wir sind doch nicht die Starken. Jesus ist der Starke. Ich möchte euch das einimpfen, wenn das einen Impfstoff dafür gäbe oder diese Supernadel, dann würde ich die Tür zuschließen und jeder käme erst raus, wenn er diese Superspritze hätte, dass du das da tust. Aber jetzt geht das ja leider nicht, diese Superspritze gibt es nicht, denn du musst es selber glauben und sagen, ich will es tun. Hallo? Du musst dich entscheiden. Es kommt auf dich an, auf deine Entscheidung, die Dinge zu tun. Jesus hat gesagt, geh hin, tu es. Geh hin, tu es. Geh hin, tu es. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Geh hin, tu es. Geh hin, tu es. Geh hin, tu es. Sagt der Nachbar, geh hin, tu es, sonst hört er nicht auf. Okay. Wir schließen hier. Und ihr, die im Internet Zuhörer seid, die im Internet, für euch gilt das Gleiche. Geh hin und tu es. Geh hin und tu es. Geh hin und tu die Werke Gottes. Halleluja. Amen.